dass du da bist. Danke, dass du hoch erhoben bist. Danke, dass du heilig bist. Wir wollen dich anbeten. Wir wollen dir alle Ehre geben dafür. Aber Herr, du bist nicht nur hoch erhoben im Himmel irgendwo, wo wir dich nicht sehen können, sondern du bist auch unter uns. Du bist auch heute Morgen hier. Du bist mitten in den Situationen in unserem Leben. Du siehst uns da, wo wir stehen. Und ich danke dir dafür, dass du was bereithältst für uns, dass du eine Hoffnung hast, auf die wir bauen können. Das ist die Hoffnung, dass du für den gestorben bist, der es nicht verdient hat. Und Herr, das sind wir. Und wir stehen dankbar vor dir, dass du uns beschenkt hast mit deiner Güte, mit deiner Gnade. Danke dafür. Herr, bitte leg du diese Hoffnung, diese Gewissheit auch jetzt in unser Herz und sprich du jetzt auch zu uns durch deinen Geist und durch dein Wort. Wir wollen hören, Herr, in deinem Namen. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr den Weg hierhin gefunden habt. Es ist für mich immer eine Freude zu sehen, wenn alle Reihen voll sind. Und wenn wir uns gemeinsam als Gemeinde aufmachen, um auch von Gottes Wort zu hören. Und ich glaube auch, dass wir dann auch Gott erleben werden. Wir befinden uns gerade mitten in der Predigtreihe zu Hiob, zu einem herausfordernden Thema. Es ist eine herausfordernde Predigtreihe, die uns konfrontiert mit unterschiedlichen Aspekten des Lebens. Und ich glaube auch, dass es eine Facette in unserem Glauben sein muss, sein darf, der nicht fehlen darf, das, was uns das Buch Hiob verkündet. Und wir haben uns gemeinsam auf den Weg gemacht, um von Hiob zu lernen und auch dieses Thema Leid in der Gemeinde zu platzieren, aber auch die Perspektive daraus zu schöpfen, die Gott uns dafür bereithält. Wir haben in den letzten Wochen schon gehört, was der biblische oder der Umgang mit Leid ist, den Hiob geprägt hat, wie wir davon lernen können. Aber wir haben auch vor zwei Wochen gehört, wie wir auch mit dem Leid der anderen umgehen können, wie wir vielleicht Fragen stellen können, wie wir ins Gespräch kommen können, wie wir vielleicht auch nicht handeln sollten, was wir vermeiden sollten. Und darauf darf ich heute aufbauen und darf über das Thema Zweifel predigen. Denn Hiob hat zum einen viel Leid erlebt, in den sogenannten Hiobsbotschaften, aber dieses Leid, das hat auch in seinem Glaubensleben, das hat in seinem Leben auch viel ausgelöst. Und dieses Leid hat ihn mit großen Fragen konfrontiert. Und denen wollen wir uns heute annähern. Das Thema Zweifel begleitet uns durch das alltägliche Leben. Also in allen Lebensbereichen, tippe ich mal, werden wir mit Zweifeln konfrontiert. Die können ganz klein sein, aber die können auch immer größer und größer werden. Und dabei fühlen sich Zweifel, ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber ich finde, Zweifel fühlen sich oft so an wie so ein Rost, der sich durch Metall durchfrisst. Und man kann es nicht ignorieren und irgendwann wird so ein Boot undicht, wenn man das ignoriert. Aber es fühlt sich nicht schön an in der Hinsicht. Man wird vor die Fragen gestellt, was kann ich noch glauben? Was ist das Fundament, was nicht erschüttert wird? Worauf kann ich vertrauen? Und das sind Fragen, die hatte Hiob auch. Und davon können wir lernen. Wir haben vorletzte Woche gehört, dass Hiob an einen Tun-Ergehen-Zusammenhang geglaubt hat. Also, dass er sagte, dem guten Menschen, dem geht es gut, weil Gott belohnt das, und dem schlechten Menschen, dem geht es schlecht, weil das bestraft Gott direkt. Das war seine Theologie, das war auch die Theologie der Freund damals. Aber das Problem ist, diese Theologie, die hat Hiob nur so lange getragen, wie es ihm auch gut ging. Also wenn es mir gut geht und ich sage, ja, Gott belohnt denjenigen, der gute Taten getan hat mit guten Dingen, dann sage ich ja automatisch, ja, Gott hat mich belohnt, Gott ist zufrieden mit mir. Das ist ja erstmal schön. Aber das Problem ist, wenn es mir dann nicht mehr gut ging oder nicht mehr gut geht, sagt mir das automatisch, ja, du hast ja auch was falsch gemacht. Da ist Sünde in deinem Leben. Vielleicht bist du deshalb krank. Und das hat Hiob total ins Zweifel gebracht, weil er war vor die Wahl gestellt, entweder Gott ist nicht gerecht, oder ich bin nicht gerecht oder meine Theologie ist falsch. Und er war davon überzeugt, ich habe jetzt nicht was falsch gemacht, und er war davon überzeugt, Gott ist gerecht, also irgendwas passt hier nicht. Und ich glaube auch, dass die Frage nach dem Leid auch heute noch der Ort ist, wo Theologien ins Wanken geraten, wo Dinge schwierig werden, wo wir auch mit neuen Facetten konfrontiert werden. Wir merken das auch, dass diese sogenannte Theodizee-Frage total brisant ist, dass es auch die größte Anfrage im Glauben überhaupt ist. Wie können wir an einen gerechten Gott glauben, wenn wir das Leid sehen. Da ging es ja auch in der ersten Predigt, in dieser Predigtreihe, darum. Und wir möchten uns heute gemeinsam auch anschauen, wie Hiob sich diesem Leid genähert hat, aber wie Hiob auch mit diesen Zweifeln umgegangen ist. Weil ich glaube, Hiob hat einen sehr, sehr guten Umgang mit den Zweifeln gehabt. Andi hat das in seiner Moderation gesagt, wer sich an Gott wendet, der wird in diesen Zweifeln, wird er Antworten finden. Da wird er Ruhe finden. Und ich möchte es auch zu Beginn der Predigt sagen, Gott muss immer unsere erste Adresse sein. Und wenn wir uns an Gott wenden, wenn wir uns daran festhalten, dann werden wir auch in diesen stürmischen Zeiten der Zweifel, werden wir auch Ruhe finden. Ich möchte heute drei Arten von Zweifeln durchgehen, die Hiob hatte, und daran so ein bisschen uns mit hineinnehmen in die Gefühlswelt Hiob, die wir auch wahrscheinlich auch in unserem Leben wiederfinden können. Der erste Zweifel, den Hiob hatte, ist der Zweifel an Gott. Ist, glaube ich, auch der markanteste Zweifel, den wir bei Hiob sehen. Aber das ist auch etwas, was Hiob erschüttert hat. Denn die leidvollen Situationen, dass er in seinem Leben alles verloren hat, was er hatte, es hat ihn vor die Frage gestellt, ist Gott überhaupt gut? Ist Gott überhaupt gerecht? Und ich glaube, das, was das Schwierigste dabei ist, ist Gott überhaupt so, wie ich ihn bis jetzt kannte? Oder ist er vielleicht ganz anders? Ist er vielleicht auch ein Stück weit fremd? Das sind echt große und wichtige Fragen. Und das sind Fragen, die kann man nicht beiseite schieben, sondern das waren Fragen, mit denen musste Hiob ringen, mit denen musste er durchkämpfen. Hiob hat, bevor er diese leidvollen Situationen erlebt hat, vielleicht kurze Zusammenfassung nochmal, er war vorher ein reicher Mann und hatte, ich würde sagen, alles, was man sich wünscht im Leben. Und auf einmal ist das alles weggebrochen. Und davor hat er gemeint, Gott meint es gut mit mir, Gott ist gerecht. Er belohnt das, wenn Menschen gut sind, und letztendlich ist er daran interessiert, dass es Menschen auch gut geht. Aber wenn es Dinge nicht so laufen, wie sie sollen, dann bestraft er das direkt. Also ist er auch im Letzten ein direkt gerechter Gott. Aber das Problem ist, Hiob sah sich selbst als gerecht, und das bedeutet auch, wenn ich gerecht bin und trotzdem leide, ist Gott dann noch gerecht? Und durch dieses Buch Hiob werden wir in die Prozesse mit hineingenommen, die Hiob gegangen ist. Und Hiob kommt, nächste Woche werden wir das nochmal genauer beleuchten, aber Hiob kommt zu dem Schluss, dass diese Theologie, die er vorher hatte, nicht tragfähig ist. Und wir dürfen auch sagen, dass das nicht biblisch ist. Ja? Also Gott ist ein gerechter Gott, Gott meint es gut mit den Menschen, aber trotzdem ist die Erde ein zutiefst ungerechter Ort. Warum Gott jetzt nicht immer eingreift, das können wir nicht beantworten. Das kann nur Gott sagen. Aber wir merken, dass die Welt ein zutiefst ungerechter Ort ist. Und das resoniert mit unserem Herzen, dass wir diese Fragen haben, warum ist es denn so? Warum ist Gott? Oder ist Gott da? Warum erleben wir das Leid? Und ich glaube, das treibt alle Menschen um, dass sie diese Sehnsucht danach haben, es muss doch einen gerechten Ort geben. Es muss doch Gerechtigkeit wiederhergestellt werden. Übrigens am Rande ist das eins der größten Gegenargumente gegen die Evolutionstheorie. Wir sehen hier bei Hiob, dass er eine große Verletzung und eine große Verunsicherung im Herzen trug. Und dass er seine gesamte Theologie irgendwie versucht hat, noch irgendwie zu retten, aber dass er auch mit den großen Begriffen des Lebens um sich wirft und dass er auch Gott große Vorwürfe macht. Wir sehen das zum Beispiel in Hiob 9, Vers 22b, dass er sagt, Gott lacht über die Verzweiflung der Unschuldigen. Also ich meine, nichts könnte dem biblischen Bild von Gott ferner sein, aber man merkt diese Verzweiflung, diesen Schmerz, den Hiob in sich trägt, was ihn dazu bewegt, das zu sagen. Und Hiob geht sogar so weit, dass er sagt, dass Gott ihm diese Schicksalsschläge geschickt hat, dass Gott ihm die Familie genommen hat. Und auch da müssen wir sagen, das ist nicht biblisch, denn der Teufel hat gesagt, ich werde versuchen, Hiob vom Glauben abzubringen. Und daraufhin sind diese ganzen Dinge passiert. Warum Gott nicht eingegriffen hat, um das zu verhindern, wissen wir nicht. Aber es ist definitiv nicht Gott, der diese Schicksalsschläge geschickt hat. Gott ist nicht derjenige, der uns mit einem Baseballschläger ins Gesicht haut und dann sagt, darf ich deine Wunden heilen? Dafür kannst du mich jetzt anbeten. Nein, Gott möchte trotzdem unsere Wunden heilen. Gott möchte uns trotzdem begegnen. Aber er schickt das Leid nicht. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber diese Fragen, auch wenn wir vielleicht wissen, dass manche Bibelverse was anderes sagen, diese Fragen sind erstmal da, und das ist auch wichtig, dass wir diesen Fragen Raum geben. Wir haben letzte Woche, diesmal wirklich letzte Woche, in der Taufe so viele Lebensberichte gehört, wo wir auch gesehen haben, dass der Alpha-Kurs zum Beispiel auch ein Ort sein kann, wo diese Fragen auch geklärt werden, wo man auch die Fragen stellen kann. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man auch die Fragen einfach zulässt. Ich persönlich, ich habe überlegt, ob ich das erzählen soll. Ich glaube, vielleicht sollte es jemand hören. Ich persönlich habe auch schon eine ganz, ganz lange Geschichte mit Zweifeln. Ich darf seit 7 Jahren Grundschullehramt studieren mit dem Schwerpunktfach Evangelische Theologie und das an einer der liberalsten Universitäten in ganz Deutschland. Und das ist echt fürchterlich, was man da alles hört. Ich habe schon alles an Irrlehren gehört, was man so hören kann. So, Jesus ist nicht Gottes Sohn und es kommen sowieso alle in den Himmel und natürlich hat Gott nicht die Welt erschaffen, Teufel gibt es nicht und die ganze Zeit solchen Müll halt, wirklich. Und ich denke seit 7 Jahren, bin ich der Geisterfahrer, der hier rumfährt oder kommen mir halt 5000 Autos entgegen? Und ich weiß noch, irgendwann habe ich gemerkt, dass mein Glaube total ins Wanken gerät. Ich weiß noch, ich habe noch meinen Papa einmal angesprochen und gesagt, Papa, ich glaube, ich verliere meinen Glauben. Und ich bin ihm sehr dankbar, dass er sich gemeinsam mit mir hingesetzt hat und jeden Tag geschaut hat, was steht denn wirklich in Gottes Wort. Dass wir jede einzelne These genommen haben, die ich gehört habe und an die Wand gehauen haben, wenn sie nicht biblisch war. Und ich habe gemerkt, diese Auseinandersetzung mit der Bibel, die hat mich geistig stärker gemacht. Und das, was ich glaube, was der Teufel uns vor die Füße wirft, um uns vom Glauben abzubringen, das kann uns geistlich stärken, wenn wir es Gott hinhalten. Der zweite Punkt, den Hiob auch kannte, waren die Zweifel am Leben. Die Fragen, die wir bei Hiob und zwischen den Zeilen lesen können, sind: Gibt es einen Sinn im Leben? Gibt es vielleicht Hoffnung? Was kann diese Hoffnung sein? Und letztendlich, warum lebe ich überhaupt? Was ist der Grund, warum ich lebe? In Hiob 6, Vers 11 stellt er eine These auf, die ich finde, die herzzerreißend ist. Und da sagt er, vielleicht können wir es mal anwerfen: Welche Kraft hätte ich noch zu hoffen? Was ist das Ziel, für das ich durchhalten soll? 2 Verse vorher, bevor er diesen Satz sagt, sagt Hiob: Ich wünschte, ich wäre tot. Ich habe keine Perspektive mehr im Leben. Ich kann nicht mehr. Welche Kraft hätte ich noch zu hoffen? Und was ist das Ziel, für das ich durchhalten soll? Ich glaube, wenn es einen Satz in der Bibel gibt, der die Lebenssituation der allermeisten Menschen auf dieser Welt beschreibt, die nicht mit Gott unterwegs sind, dann ist es dieser Satz. Das wird niemand sagen. Und das kann man auch beiseite schieben für ein paar Jahre. Aber die Fragezeichen, die hinter diesem Satz stehen, die werden immer größer mit der Zeit. Wenn das wirklich alles ist im Leben, was ich zu erwarten habe, dann will ich nicht mehr. Das war das, was Hiob gesagt hat. Auf der Erde unfassbar großes Leid und auf einmal wusste er nicht, was kommt denn jetzt nach dem Leben. Früher war er immer in der Gewissheit unterwegs, dass er sagte, ich werde bei Gott sein. Aber jetzt kommt er ins Zweifeln, ist Gott überhaupt gut, ist er überhaupt gerecht? Und wenn Gott nicht gut und auch nicht gerecht ist, ist eine Ewigkeit bei ihm dann überhaupt aushaltbar, geschweige denn erstrebenswert? Hiob ist ein brandaktuelles Buch. Und ich glaube, wenn wir es so lesen, dann können wir auch dafür ganz, ganz viel lernen. Frag mal deine Arbeitskollegen, was ist denn dein Ziel im Leben? Was gibt dir die Kraft, morgens aufzustehen? Und ich wette, entweder kommt so eine oberflächliche Antwort wie Kaffee oder es kommen so Werte wie Familie, Geld, Gesundheit. Haben wir während Corona immer wieder gehört. Hauptsache gesund. Oder vielleicht die Rente, eine 70-Stunden-Woche ackern, bis ich 60 bin und dann Hauptsache verreisen. Aber diese Dinge, die können alle vergehen. Gesundheit kann vergehen. Familie können auseinanderbrechen. Wir sehen das an der großen Scheidungsstatistik. Geld kann einfach weg sein. Oder wenn man arbeitet, bis man 60 ist und dann sagt, ich möchte verreisen, was ist denn, wenn ich vorher einen Unfall habe? Und dann kann ich nicht mehr verreisen. Und ich glaube, dass diese Dinge nicht tragfähig sind. Und das merken Menschen mit der Zeit auch. Aber es ist viel bequemer, die Fragen beiseite zu schieben, anstatt sie zu stellen. Ich habe mit einem Kommilitonen gesprochen und habe ihn gefragt, ob er an Gott glaubt. Und er hat gesagt, nee, das ist noch nichts für mich, ich sterbe ja noch nicht bald. Ja, was ist denn das dann für ein Leben, wenn man diese Frage immer nur wegschiebt? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Fragen stellen. Denn ich glaube von tiefstem Herzen, dass wir darauf Antworten haben. Aber wenn man diese Antworten nicht hat, zu denen ich gleich komme, dann führt das in das Bekenntnis, was Hiob zuerst in Kapitel 10 vorstellt. Vielleicht können wir es mal sagen. Mein Leben dauert doch nur noch wenige Tage. Erhöre auf und lasse von mir, dass ich ein wenig aufblicken kann, bevor ich ohne Rückkehr gehe ins Land des Dunkels und der Finsternis. Ins Land so düster wie die schwarze Nacht, ins Schattenland, wo keine Ordnung ist, wo heller Tag ist wie die finstere Nacht. Der Tod, den Hiob hier beschreibt, der ist für ihn ein finsterer Ort, weil er Angst davor hat, weil er keine Perspektive hat, weil er keine Gewissheit hat im Leben. Ich glaube, das ist anknüpfungsfähig an die heutige Zeit. Wir leben in einer unfassbar hoffnungslosen Zeit. Eine Zeit oder eine Gesellschaft, die auch nicht mehr weiß, wofür sie lebt, was die Kraft im Leben ist, wofür man lebt, was das Ziel ist. Lass uns da von Jesus erzählen. Ich glaube, Gott ist das Fundament, auf der wir Hoffnung und Perspektive finden können. Das müssen die Menschen hören. Der dritte Zweifel, den Hiob hat, ist der Zweifel an sich selbst. Ich bin leidenschaftlicher American Football Fan und es gibt einen christlichen Footballfilm, der heißt Blindside. Und da kommt eine Szene vor, die mich nachhaltig berührt hat. Und da versucht eine Frau die ganze Zeit, sich in ein Kind zu investieren und versucht, das vorwärts zu bringen. Und dann wird ihr immer gesagt, ja, du machst es ja nur aus Eigennutz. Du machst es ja nur, weil du selbst deine Ziele hast. Und am Ende sitzt diese Frau da neben ihrem Ehemann und sagt, bin ich ein guter Mensch? Und mich berührt das. Bin ich ein guter Mensch? Bei ihr sind dann die ganzen Zweifel vorangezogen, die ganzen Fragen, wo Leute gesagt haben, das machst du doch nur aus Eigennutz. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich frage mich das häufiger. Versuche ich das, was ich an guten Sachen tue, zu tun, damit ich einen Vorteil raus habe? Bin ich im Herzen dann doch zutiefst egoistisch? Bin ich ein guter Mensch? Und das ist auch was sich Hiob gestellt hat. Wir merken das, dass er diese Frage hatte. Er stellt sie nicht ausdrücklich, aber zwischen den Zeilen merkt man sie. Die ganze Klage von Hiob besteht darin, dass er seinen Freunden, die ihm sagen, du bist doch gar kein guter Mensch, du meinst es doch nur egoistisch und du hast irgendwas verbockt, dass er diesen Freunden entgegenschreit, ich bin ein guter Mensch, ich bin gerecht. Er geht sogar so weit, dass er sagt, wenn Gott neben mir stehen würde und sagt, du bist ungerecht, könnte ich ihn als Lügner strafen. Also Selbstbewusstsein war nicht das Problem von Hiob so. Aber wir merken an dieser Härte, an dieser Verzweiflung, an diesem rauen Grundton von Hiobs Klage, dass er zutiefst verunsichert war, dass ihn diese Anfragen der Freunde nicht kalt gelassen haben. Denn wenn er komplett sicher darin gewesen wäre, zu sagen, ich bin ein gerechter Mensch, ich habe jetzt nicht groß verbockt, so ich glaube, ich bin auf einem guten Weg, so, dann hätte er das auch in genau dem Ton sagen können. Aber konnte er nicht. Und deswegen glaube ich, dass hinter dieser scheinbar selbstsicheren Fassade eine absolute Verunsicherung stand. Und ich finde, auch das merkt man heute in der heutigen Zeit. Dass vielleicht die Leute, die am lautesten schreien, die Leute, die scheinbar nur Antworten haben, dass da manchmal auch tiefe Verletzung und tiefe Verunsicherung hinterstecken kann. Ich versuche niemals politisch zu predigen, aber auch da möchte ich mal in der heutigen Zeit sagen, es ist keine Antwort, wenn man an Graffitis sprüht, Nazis töten. Habe ich ganz oft an der Uni schon gesehen. Nazis töten, was ist das? Das ist doch nicht unser Herz dahinter. Und ich will keine braune Theologie predigen, keine Sorge. Aber also das sind Menschen. Das sind verzweifelte Menschen. Und ich finde, wir müssen in den Dialog treten. Es kann nicht sein, dass wir immer sagen, ja, so viele Leute auch immer irgendeine Partei wählen, wir ignorieren das und Hauptsache irgendwas anderes. Nein, lass uns doch ins Gespräch kommen. Nicht pauschal abbügeln. Da steckt manchmal auch eine Verzweiflung hinter und die muss man ernst nehmen. Das ist unsere Verantwortung. Da möchte ich dran wachsen. Gemeinde darf und ich glaube auch Gemeinde muss ein Ort sein, wo Zweifel auch sein dürfen, wo Fragen gestellt werden. Denn Jesus, der, der sagt nicht, du musst erst die Zweifel wegdrücken, bevor ich dir begegne. Was macht Jesus mit Zweiflern? Er hält ihnen die Wunden hin, dass sie die Finger da reinlegen können, wie bei Thomas. Thomas sagt, ich glaube nicht, bis Jesus auferstanden ist und ich würde es erst glauben, wenn ich meine Finger in die Kreuzesmaler legen kann. Und Jesus hätte auch sagen können, ja, weißt du was, dann geh doch dahin, wo der Pfeffer wächst, dann glaub halt nicht an mich, dann halt nicht. Aber das hat er nicht gemacht, sondern er hat gesagt, hier, schau und sieh. Und so hat Jesus auch dieses wunderschöne Gleichnis platziert mit dem Haus auf dem Sand, das erschüttert wird. Wo die, wenn ich es mal in meiner eigenen Deutung sagen darf, wo die Flut der Zweifel kommt, um das ganze Haus wegzuspülen und am Ende bleibt nichts mehr übrig. Und wir sitzen in dem Haus und sagen, Gott, tu doch was. Mein Haus, also mein Glaubenshaus stürzt ein, mach doch was. Aber Gott greift scheinbar nicht ein. Und in so einer Situation kann sich auch so ein Vers aus der Bibel anfühlen wie blanker Hohn, wenn man sagt, ich werde keine Herausforderung, keine Versuchung über eure Kraft gehen lassen. Und man sagt, ja, aber mein Haus stürzt ein. Aber ich glaube, dass Gott manchmal auch Zerbruch zulässt, um etwas Neues ins Leben rufen zu können. Dass Gott uns in unserem einstürzenden Haus, was auf Sand gebaut ist, zuruft und sagt, ich habe ein Fundament, das nicht vergeht. Und das ist der Fels, auf den du bauen kannst, auf den du bauen solltest. Und das ist der Fels von Jesus Christus. Das ist das Opfer, was er uns dargereicht hat. Das ist was, das niemals vergeht. Und auch da, Zweifel sind die Frage nach Wahrheit. Und Jesus selbst ist die Wahrheit. Er ist keine Meinung, er ist die Wahrheit. Und das heißt, egal wie tief ich grabe, egal wie viele Fragen ich stelle, egal wie skeptisch ich bin, wenn ich offen bleibe dafür, dass Gott mir begegnen kann, dann werde ich am Ende meiner Zweifel Jesus Christus begegnen. Denn er ist die Wahrheit. Zweifel sind somit ein neutraler Ort. Ob sie mich vom Glauben abbringen oder näher zu Gott bringen, das entscheide ich. Wenn ich die Zweifel wegdrücke, wenn ich ihn fliehe und sage, hier ist ja gar nichts, dann entfremde ich mich mit der Zeit von Gott. Aber wenn ich Gott diese Zweifel hinschmeiße und sage, ich kann nicht mehr, jetzt greif doch mal ein und sag doch mal, was ist denn hier los? Wenn wir das Gespräch suchen, so wie Hiob es gesagt hat, und da darf der Ton auch mal rau sein, dann wird Gott das nutzen, um uns zu begegnen, wie auch immer das aussehen wird. Und daraus wird unser Glaube stärker werden. Und was ich wunderschön finde, ist, das ist mir gekommen, als ich das nochmal gelesen habe, das Buch. Hiob geht hier eine Glaubensreise in diesem Buch, die er meint, alleine zu gehen. Aber ich glaube, Gott war trotzdem mittendrin, auch wenn Hiob das scheinbar nicht gemerkt hat. Ich habe eben gesagt, dass Hiob in Hiob 10, Vers 20 total hoffnungslos war, dass er gesagt hat, ich habe keine Perspektive im Leben, ich habe keine Hoffnung mehr im Leben, ich weiß nicht, wo ich die Kraft herholen soll, um heute wieder aufzustehen und ich weiß nicht, was nach dem Tod kommt. Das war der Status quo in Kapitel 10. Und in Kapitel 19 haut Hiob ein Bekenntnis raus, wo ich immer noch nicht weiß, also wo ich immer noch staunend davor stehe. Hiob 19, Vers 25 bis 27. Doch ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Zuletzt erhebt er sich über den Staub. Nachdem meine Haut so sehr zerschunden ist, schaue ich Gott auch ohne mein Fleisch. Ich werde ihn sehen, ja, meine Augen schauen ihn an. Er wird kein Fremder für mich sein, ich sehne mich von Herzen danach. Wo kommt das her? Also Wahnsinn. Von Kapitel 10, absolute Hoffnungslosigkeit, absoluter Nullpunkt, zu Kapitel 19, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich weiß, dass ich ihn schauen werde von Angesicht zu Angesicht und ich sehne mich danach. Also was ist hier passiert? Und ich meine zu wissen, woran das liegt. Und zwar glaube ich hier, dass Gott zu ihm geredet hat. Dass der Heilige Geist ihm etwas offenbart hat. Denn man geht davon aus, dass Hiob das älteste Buch der Bibel ist. Hiob hatte keinen Bund, auf den er bauen kann. Er hatte keine Messias-Prophetie, kein noch so ein bisschen Zusage von Gott. Das einzige Buch, das er namentlich erwähnt, oder die einzige Geschichte, ist die Garten-Eden-Erzählung mit Adam und Eva. Und ich meine, Garten Eden ist nun mal die Geschichte, die das wenigste Happy End hat in der Bibel. Woher hat er die Erkenntnis? Ich glaube, Gott hat ihm das geschenkt. Gott ist ihm begegnet in dieser Situation hinein. Durch das Klagen hindurch. Es ist die bin ich mir sehr sicher, eine der ersten Messias-Prophetien im Alten Testament. Und ich finde es wunderschön, dass sie einem Zweifler gegeben wird. Auch wenn Hiob hier höchstwahrscheinlich nicht auf Jesus hingedeutet hat, dürfen wir das so interpretieren. Denn 2. Korinther 3, Vers 14 steht, über dem Alten Testament liegt eine Decke, die verhüllt, was die tiefere Bedeutung vom Alten Testament ist. Es sei denn, wir ziehen sie mit Jesus weg und wir können mit Jesus diese tiefere Bedeutung entschlüsseln. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Jesus Christus ist unser Erlöser. Er ist derjenige, der für uns gestorben ist. Er ist derjenige, der sich hingegeben hat, wie wir eben gesungen haben, damit mein Leid, meine Schuld, das, was ich auch mal verbockt habe, dass mich das nicht länger von Gott trennen muss, sondern dass ich die Chance habe zu sagen, Jesus, ich habe so viel verbockt, Steuerhinterziehung, Ehebruch, häusliche Gewalt, was auch immer, setz ein, was deine Geschichte ist. Das hat Jesus alles getragen und er hat es überwunden. Hier steht, du bist der Erlöser, der sich aus dem Staub erhebt. Im Garten Eden wird gesagt, dass der Mensch aus dem Staub genommen ist, bildlich gesprochen. Das heißt, Jesus hat sich über das Menschliche erhoben. Er war zugleich 100% Mensch. Ja, er war komplett Mensch wie wir. Hatte auch die gleichen Herausforderungen und sowas wie wir. Aber zugleich war er Gottes Sohn, Gott selbst. Er hat die Fülle des Göttlichen getragen, ohne daran zu zerbersten. Was ein Wunder, was wir an Weihnachten feiern dürfen. Er ist derjenige, der sich über das Menschliche erhebt, ohne den Bezug zum Menschen zu verlieren. Und hier steht auch, nachdem meine Haut so sehr zerschunden ist, schaue ich Gott auch ohne mein Fleisch. Mit Fleisch ist der Körper gemeint. Das ist die biblische Sprache davon. Was meint Hiob damit, dass er sagt, ich werde dich schauen ohne mein Fleisch? Und trotzdem, meine Augen werden ihn schauen. Jesus Christus ist auferstanden nach 3 Tagen, weil er nicht im Grab geblieben ist. Er hat sich hingegeben, um für uns ins Leben zurückzukehren. Aber nicht im Sinne einer Reanimation, dass er wieder seinen alten Körper angenommen hat, sondern im Sinne einer Verwandlung in den Auferstehungsleib. Und dieser Auferstehungsleib ist nicht diesem Leiden der Welt unterworfen. Es ist eine komplette Neuschöpfung. Das ist unbewusst oder bewusst, wie auch immer, eine Prophetie auf den Auferstehungsleib Jesu hin. Und ich möchte es auch mal sagen, das, was uns blüht im Himmel, ist eine Auferstehung, die wir durch Jesus Christus empfangen können. Jesus Christus ist auferstanden und er ist der Erstling unter den Toten. Er ist der Erste im Auferstehungsleib wieder. Und so wie er auferstanden ist, so werden auch wir auferstehen. Und wir werden Gott schauen mit einem verwandelten Leib, wie auch immer das sein wird. Aber wir selbst mit unseren Augen werden Gott schauen. Und ich möchte es mal ganz deutlich sagen, im Himmel gibt es keine Krücken. Im Himmel gibt es keinen Arzt, nicht weil er fehlt, sondern weil er nicht gebraucht wird. Es wird keine Krankheit mehr geben, weil wir in einem Leib leben, wie auch immer er geartet ist, der nicht unter das Leid der Welt gestellt ist. Wenn wir eines Tages in den Himmel zu Gott kommen, dann wird es sein, als wenn wir nach Hause kommen, wenn wir in unsere Heimat kommen. Das ist nicht, als wenn wir in Urlaub fahren, sondern es ist unsere Heimat. Jede irdische Heimat ist eine Prophetie auf die ewige Heimat im Himmel. Und alle unsere Herzenssehnsüchte, ob wir es jetzt wissen oder nicht, zielen auf diesen einen Tag ab, wo wir Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht schauen. Und ich sehne mich auch von Herzen danach. Hiob wusste hier wahrscheinlich nicht, dass er auf Jesus Christus hinweist. Vielleicht noch nicht mal, dass er auf den Messias hinweist. Aber ich deute es so, dass Gott ihm eine göttliche Vorahnung ins Herz gelegt hat. Eine Vorahnung, dass Gott in diese Welt eingreifen wird, dass er ihr Geschick wenden wird, dass er das wieder richten wird, dass er eine Hoffnung schenken wird, wie auch immer sie aussieht. Und das ist die Geschichte, die durchs Alte Testament geht, die alle Messias-Prophezeiungen sagen, dass Gott eines Tages eingreifen wird. Aber die Menschen wussten nicht, wann und wie. Wie wird das sein? Wie wird das aussehen? Aber wir dürfen wissen, durch Jesus Christus hat sich diese körperlose Vorahnung, diese diffuse Vorahnung von Hiob, hat ein Gesicht gewonnen und das ist Jesus Christus. Wir haben nicht nur eine Hoffnung im Sinne von, oh, hoffentlich wird es so. Das ist keine Hoffnung, das ist ein Wunsch. Wir haben die Gewissheit, dass Gott bereits die Erde, das Geschick der Erde gewendet hat. Und obwohl Hiob nur diese Vorahnung hatte, hat ihm diese Vorahnung Hoffnung gegeben. Sie hat ihm Kraft gegeben, durchzuhalten. Wie viel mehr darf uns das Hoffnung geben, durchzuhalten? Das nimmt das Leid nicht weg. Das gibt auch keine Antwort darauf, warum Gott nicht eingreift, um das Leid einfach wegzuschnipsen. Ich habe es ja in der ersten Predigt gesagt, das Buch Hiob will uns nicht primär Antworten präsentieren, es will uns Frieden in unseren Fragen ermöglichen. Aber eins weiß ich, wie herrlich wird der Moment, wenn Hiob mit all seinen Fragen beladen am Ende seines Lebens in den Himmel einzieht und dort erwartet ihn ein Mann mit durchbohrten Händen und offenen Armen und sagt, willkommen zu Hause, schön, dass du da bist, willkommen zu Hause, mein treuer Knecht, mein gerechter Knecht. Ich glaube, das ist, um Hiob 6, Vers 11 aufzugreifen, eine Hoffnung, die wir haben dürfen, ein Ziel, für das wir durchhalten können und die Kraft, um das zu tun. Paulus sagt, wir sollen den Lauf des Glaubens treu bis zum Ende laufen. Und dabei steht er nicht mit der Peitsche hinter und sagt, jetzt gib doch noch mal Gas und hau noch mal die letzten paar Kräfte rein, die du hast. Nein, er sagt, Gott wohnt in dir. Er ist der Heilige Geist in uns. Er ist die Kraft in uns. Diese Auferstehungskraft, die Jesus aus den Toten geholt hat, lesen wir, ich meine Epheser, das ist die Kraft, die in uns wirkt, jeden Tag. Und nicht wirken wird, es steht da nicht, sondern es heißt wirkt. Darauf können wir vertrauen. Ich darf die Band und meinen heutigen Ehrengast Philipp Busse nach vorne bitten. Denn ich habe viel geredet jetzt, ja. Aber ich glaube, Gemeinde muss ein Ort sein, wo wir uns auch mal in die Karten gucken lassen. Wo wir auch mal ehrlich sind und wo wir uns auch durch Zeugnisse ermutigen. Und Philipp, du hast uns auch gesagt, oder du hast mir gesagt, dass du ein Zeugnis hast und dass du uns da auch mit in diese Geschichte reinnehmen möchtest, um uns da auch zu ermutigen.
Danke, Timo. Genau, also erstmal zu mir. Ich bin Philipp, bin schon eigentlich, ja, seitdem ich klein bin, hier in der Gemeinde. Und ja, ich habe nie so Zweifel an Gott kennengelernt, weil ja, er hat mich eigentlich immer versorgt in meiner Kindheit, in meiner Jugend und hat das auch von meinen Eltern sehr gut vorgelebt bekommen, dass ich ja einfach vertrauen darf, dass Gott mich versorgt. Und das habe ich auch in den letzten Jahren und Monaten immer mehr festgestellt. Aber da kam dann der Zweifel an mir selbst. Habe ich das überhaupt verdient? Ja, bin ich überhaupt gut genug dafür, dass ich so gesegnet werde mit so guten Freunden und auch, ja, dass Gott mich finanziell einfach so segnet, dass ich nie mir Gedanken machen musste. Und das hat mich so ein bisschen auch ja, in so eine Scham geführt, überhaupt zu Gott zu kommen, weil ich dachte, oh, ich muss mich irgendwie ein bisschen verstecken, weil ich will nicht, dass jemand das sieht, dass ich doch so schwach bin, obwohl ich so gesegnet bin in meinem Leben. Und das ja auch so ein, für mich so unnatürlich war. Also genau das Gegenteil von dem, was Hiob eigentlich durchgemacht hat. Ihm wurde alles genommen, mir wurde alles gegeben. Und trotzdem zweifle ich an mir selber, dass ich überhaupt ja, das wert bin, das alles zu empfangen. Ja, und was mir eigentlich dabei geholfen hat, waren erstmal ja, die richtigen Leute, die mich gut reflektiert haben und gesagt haben, hey, du bewegst auch was in meinem Leben und bist ein Vorbild. Oder ja, was mir am meisten eigentlich geholfen hat, war auch ja, einfach zu Jesus zu gehen und ihn zu fragen. Und dann hat er mir in diesen Momenten einfach gezeigt, hey, ich liebe dich so, wie du bist und ich gebe dir das nicht, weil du das hier verdienen musst, sondern weil du mein Kind bist. Und ja, in diesen Momenten zeigt er mir dann auch, was er machen kann, auch wenn ich an mir selber zweifle. Ich denke, ich bin nicht groß genug dafür, um anderen Leuten vielleicht ja, was von Gott freizusetzen oder ihn zu offenbaren in anderen Leben, dass sie einfach Jesus näher kommen. Und genau in diesen Momenten, wo ich diese Zweifel habe, zeigt mir Jesus einfach, wo ich trotzdem ja, für Leute ein Licht in diesem Augenblick war, weil nicht ich das leisten muss, sondern ja, Gott ist so groß, er braucht nicht mein Selbstbewusstsein, um zu wirken, sondern er macht es, wenn er das möchte. Und ja, das hat mich einfach so gestärkt, dass es eigentlich egal ist, wie ich mich fühle und ja, wie viel Wert ich mir selber zuschreibe, weil ja, der ganze Wert, der kommt durch Jesus Christus und das, was er getan hat. Und er kann wirken, so wie es ihm lieb ist, ob ich mich ja, dabei gerade wohlfühle oder nicht. ob ich mich mit dem Geist erfüllt fühle oder nicht. Er gießt die Wunder und die Gaben aus, wie er es möchte, und das ist gut so.
Danke, Philipp. Gott ist so groß, dass er auch nicht darauf angewiesen ist, was ich tue. Sehr ermutigend. Ich möchte uns auch ermutigen, dass wir uns unser Zeugnis erzählen, dass wir uns teilhaben lassen. Vielleicht jetzt nicht gleich direkt über Fußball oder sowas reden, sondern dass wir auch über das reden, was uns auf dem Herzen liegt. Zweifel werden zu den Steinen, aus denen wir unser Glaubenshaus bauen können, wenn wir sie Gott hinhalten. Wenn wir sie Gott hinhalten, wird es unseren Glauben stärken. Ich möchte zum Schluss noch einen Vers vorlesen, den Elihu Hiob zugesprochen hat in Hiob 36, Vers 16. Da steht: Er lockt auch dich aus dem Rachen der Angst in einen weiten Raum ohne Enge, zur Ruhe am reich gedeckten Tisch. Glaubst du das? Ich möchte das glauben. Lass uns aufstehen und Gott dafür anbeten, was er getan hat. Wenn du hier bist und du hast einen Rucksack dabei, du hast Fragen dabei, unter denen du leidest, Zweifel, die dich plagen, dann möchte ich dich einladen, gib diesen Zweifeln Raum. Such dir Freunde, die mit dir darüber sprechen. Aber du kannst auch hinten am Gebetspunkt von euch aus hinten rechts Gebet in Anspruch nehmen. Da sind Leute, die gerne für dich beten wollen. Aber wenn du hier bist und du kennst diesen Jesus, von dem ich erzählt habe, noch nicht, aber du hast diese Sehnsucht im Herzen, dass du sagst, ich würde ihn gerne kennenlernen, dann möchte ich sagen, es gibt keinen besseren Wunsch im Leben als das. Lerne Jesus heute kennen. Du kannst hinten zum Gebetspunkt gehen oder auch zu uns oder zur Gemeindeleitung. Wir beten gerne mit dir und reden gerne mit dir darüber. Ich möchte noch beten. Oh Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du uns begegnest. Ich danke dir auch, dass du ein Gott bist, der Zweifler nahe ist, der Zweifler nicht auslacht, sondern Zweifler ernst nimmt. Ich danke dir, dass du Fragen zulässt. Ich danke dir, dass du unendlich gut bist und dass du die Wahrheit bist und dass du auch am Ende unseres Weges auf uns wartest mit offenen Armen. Danke, dass du uns erlöst hast.